Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich weiß nicht, wer von euch gestern auf der Hochzeit hier war und auch so müde ist wie ich. Gott sei Dank muss ich heute predigen. Ich bin nicht in der Gefahr, hier auf meinem Stuhl zusammenzusacken. Danke. Funktioniert der? Ja. Ich glaube, dass Christus auferstanden ist und lebt. Ich hoffe, wenn ich diese Frage jetzt stellen würde, dass doch die allermeisten von euch das mit Ja beantworten würden. Ich glaube, dass Christus auferstanden ist und lebt. Ich würde euch gerne eine Geschichte vorlesen, oder vielmehr mehrere Auszüge einer Geschichte. Es ist so ein bisschen die Lebensgeschichte von Josh McDowell. Das ist ein christlicher Autor. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber hört einfach mal zu. Das sind mehrere Auszüge, die ich aus einem Buch euch vorlesen möchte. Religion. Ich begann ernsthaft nach Antworten zu suchen. Es schien mir fast, dass jeder Mensch irgendeiner Religion angehört. Also ging ich in die Kirche, morgens, mittags und abends. Aber ich musste wohl die falsche Kirche gewählt haben. Denn ich fühlte mich drinnen elender als draußen. Als praktischer Mensch lasse ich alles sausen, was nicht im Alltag anwendbar ist. Das klingt so ein bisschen nach Eduard Adam, dachte ich mir. So einen Satz habe ich von ihm auch schon gehört im Unterricht. Und so ließ ich die Religion fallen. Alles, was ich der Religion jemals abgewann, waren die 25 Cent, die ich in den Opferkorb legte, und die 35 Cent, die ich wieder für einen Milchshake herausnahm. Das ist mehr, als die meisten Leute jemals von der Religion zu erhoffen haben, redete ich mir selbst ein. 2 Wochen später saßen wir alle versammelt um einen Tisch im Aufenthaltsraum. 6 Studenten und 2 Mitglieder der Lehrerschaft. Das Gespräch kam auf Gott. Wenn man verunsichert ist und ein Gespräch beginnt, sich auf Gott zu konzentrieren, neigt man dazu, große Worte zu führen. Auf jedem Campus, in jeder Gemeinschaft, in jedem Büro gibt es immer ein Großmaul, jemand, der sagt, ach, Christentum, haha, das ist etwas für Schwachköpfe, das ist nicht intellektuell. Gewöhnlich ist es so, je größer das Maul, umso größer die Unsicherheit. Das Gespräch beruhigte mich. Schließlich sah ich zu einer Studentin hinüber, einer gut aussehenden Frau. Ich dachte immer, alle Christen seien hässlich. In meinem Stuhl zurückgelehnt, die anderen sollten mein starkes Interesse nicht bemerken, sagte ich, erzähl du mir mal, was dein Leben verändert hat. Warum unterscheidet es sich so von dem der anderen Studenten, der Führer auf dem Campus, der Professoren? Die junge Frau muss eine sehr starke Überzeugung besessen haben. Sie sah mir geradewegs in die Augen und mit einem kleinen Lächeln sagte sie 2 Worte, die ich niemals in einer Universität zu hören erwartet hätte. Jesus Christus, sagte sie. Um Himmels Willen, komm mir nur nicht mit diesem Unsinn über Religion, sagte ich. Sie schoss zurück. Mann, ich sagte nicht Religion, ich sagte Jesus Christus. Sie wies damit auf etwas hin, das ich nie gewusst hatte. Christentum ist keine Religion. Religion kann man vielleicht definieren als den Versuch des Menschen, seinen Weg zu Gott durch gute Werke zu finden. Im Christentum dagegen kommt Gott durch Jesus Christus zu den Menschen und bietet eine Verbindung zu ihm an. Wahrscheinlich gibt es an den Universitäten mehr Leute mit einer falschen Vorstellung vom Christentum als sonst irgendwo in der ganzen Gesellschaft. Kürzlich traf ich in einem Oberseminar einen Assistenten, der bemerkte, ach, jeder, der in eine Kirche geht, wird ein Christ. Das passiert automatisch. Ich machte den Selbsttest, ging in meine Garage und wartete darauf, dass ich ein Auto wurde. Das geschah jedoch nicht. Das Ergebnis ist, dass Jesus der gewesen sein muss, der zu sein er behauptet hatte. Mein Versuch, das Christentum zu widerlegen, wurde zum Hintergrund für meine ersten beiden Bücher. Als ich es nicht widerlegen konnte, wurde ich am Ende selber zum Christen. Das war ein ganz schön langes Stück, ich weiß, aber ich fand das sehr beeindruckend, als ich das gelesen habe, weil Josh McDowell jetzt ein christlicher Autor ist, der sich damit befasst, wirklich das Christentum oder besonders die Auferstehung wirklich in Fakten zu fassen. Als jemand, der früher
exzessiv dagegen gekämpft hat oder das für lächerlich befunden hat. Und ich musste an vielen Stellen an mein eigenes Leben denken, deswegen habe ich euch das auch vorgelesen. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus eigentlich und für mich war dieses Erlebnis mit Kirche immer genau so. Ich habe mich in der Kirche elender gefühlt als draußen. Wenn wir überhaupt mal in die Kirche gegangen sind, dann in irgendeine altmodische, ziemlich leere Landeskirche, in die ich so reingeschleppt wurde und ich wusste eigentlich nicht warum. Ich kannte zwar die Geschichten über Jesus und über die Auferstehung, ich habe aber nie verstanden, warum in der Kirche ein Kreuz hängt, wo Jesus dran genagelt ist und er ist doch lange tot und warum da immer Geschichten darüber erzählt werden und Auferstehung, dachte ich, gut, Jesus ist auferstanden, das habe ich auch schon mal gehört, aber jetzt ist er doch trotzdem wieder tot, er lebt doch jetzt nicht mehr hier. Und ich hatte zum Glück einen christlichen Schulfreund, der mich mitgenommen hat in eine Gemeinde, auf ein Sommerlager zur Jungscha, bis ich gecheckt habe, was das heißt, die Auferstehung, was es für uns heute heißt. Und als ich das verstanden habe, ging mir das auch eigentlich ganz rational so, dass ich dachte, gut, dann musst du dich dafür entscheiden. Ich habe verstanden, ach, so war das mit der Auferstehung. Also muss ich mein Leben Jesus geben, sonst gehe ich verloren. Für mich war das eine ganz klare Sache und keine emotionale Begebenheit eigentlich, die sich da abgespielt hat. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was er hier schreibt. Wir sind in unserer Predigtreihe unterwegs zum Glaubensbekenntnis. Gunnar hat uns letzte Woche ein bisschen was zur Kreuzigung weitergegeben, einige Gedanken dazu, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und heute geht es um diesen Teil des Glaubensbekenntnisses. Hinabgefahren in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich möchte nicht so viel aufs Totenreich eingehen. Da gibt es erstens viel Diskussion immer dazu und wir haben auch letzte Woche schon einiges dazu gehört. Und was Gunnar sagte, was mir im Gedächtnis geblieben ist, was mir auch sehr wichtig ist, dazu zu sagen, ist die Tatsache, dass Christus das alles durchlaufen hat. Er ist nicht nur für uns gestorben, für unsere Sünde und damit war es erledigt. Und er war dann einfach tot oder direkt im Himmel. Er ist auch nicht nur auferstanden oder auf die Erde gekommen. Er ist nicht einfach vom Himmel gefallen oder war plötzlich da. Er ist geboren worden von der Jungfrauengeburt, haben wir auch schon gehört in dieser Predigtreihe. Und er hat diesen ganzen Prozess durchlaufen. Er ist tatsächlich gestorben. Er hat alles durchgemacht, was man physisch durchmacht, wenn man tatsächlich stirbt und wenn man tatsächlich wiedergeboren wird. Er hat alles erlebt, was nötig war, um uns zu retten. Und er hat auch alles durchgemacht, was ein realer Mensch aus Fleisch und Blut durchmacht, wenn er stirbt und wieder zum Leben erweckt wird, auf der Erde. Und Jesus war ein echter Mensch, ohne irgendwelche Abstriche. Und auferstehen kann man nur, wenn man tot ist, ja, wenn man vorher gestorben ist. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, das heißt, Jesus war wirklich tot. Und ich finde auch das biblische Zeugnis sehr überzeugend. Jesus ist nicht am Kreuz irgendwie gestorben und dann direkt vom Vater wieder erweckt worden und dann ist er weitermarschiert. Da würden wahrscheinlich viele Kritiker heute, wahrscheinlich schon die Menschen damals, sagen, ja, er war wahrscheinlich noch nicht wirklich tot. Wir haben uns da irgendwie geirrt und es passiert ja manchmal so ein Scheintod. Aber Jesus war 3 Tage schon tot. Ja? Er war in einem Grab mit einem Stein davor und wir haben das auch letzte Woche schon gehört. Das war wie Lazarus, der schon angefangen hat zu stinken. Also Jesus war wirklich tot. Und sein Tod und seine Auferstehung war auch nicht nur symbolisch. Ich habe auch an einer normalen staatlichen Universität Theologie studiert, bevor ich an die Bibelschule kam. Und ich habe auch sehr viele Theologieprofessoren an der Uni kennengelernt. Und es gibt erstaunlich viele Christen oder Menschen, Theologen, die von sich behaupten, Christen zu sein, die die Auferstehung in diesem physischen Sinne leugnen oder die sich das nicht vorstellen können. Da gibt es Professoren, die sagen, naja, wissenschaftlich ist das mit Sicherheit nicht so passiert. Wahrscheinlich auch die ganzen Wunder in der Bibel nicht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen verfälscht durch die Geschichte. Damals haben die Leute das geschrieben, ne, um da irgendwie eine besonders tolle Geschichte abzuliefern. Und historisch ist das wahrscheinlich nicht ganz korrekt, was da so steht. Aber sie glauben trotzdem an die Auferstehung in dieser christlichen Bedeutung. Das ist das Interessante. Ja? Also sie glauben an Jesu Tod und Auferstehung in einem symbolischen Sinne. So wie das für uns ist mit der Taufe. Dass Jesus sein altes Leben beendet oder für unsere Sünden einfach bezahlt, aber wahrscheinlich nicht im Sinne von einem echten Tod. Oder wenn, dann ist er wahrscheinlich tot geblieben und die Auferstehung, das war nur irgendeine Einbildung. Dass er wirklich körperlich wieder auferstanden ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wahrscheinlich war das nur symbolisch zu verstehen. Es gibt sehr viele Leute, die das so verteidigen. Und ich habe dann viele Gespräche auch über die Jahre mit Muslimen geführt. Ich war auch eine Weile im Iran zum Studieren, bei so einer Studienreise habe ich da teilgenommen. Und die Muslime, die glauben genau den anderen Teil. Die meisten von denen haben überhaupt kein Problem damit zu glauben, dass da jemand stirbt und wirklich von Gott auferweckt wird. Die haben auch überhaupt kein Problem mit Wundern. Ja, dass Gott einfach etwas sagt und es passiert. Und die Geschichten, die wir aus dem Koran zum Beispiel über Jesus kennen, das sind viele Wundergeschichten. Nur kommt da die Dreieinigkeit und dass Jesus Gott ist nicht zum Ausdruck. Aber da sind Wundergeschichten drin und die meisten Muslime haben kein Problem damit, das zu glauben und sagen, ja klar ist er wieder auferstanden im Leben, aber er ist trotzdem nicht Gott. Er kann nicht für unsere Sünden da irgendwie bezahlen beim Vater, es kann nicht Gottes Sohn sein. Und dann dachte ich so, meine Güte, da sind einmal die Christen, da sind die Muslime, warum gibt es niemand irgendwie, der beides glaubt? Also der glaubt, dass Gott diese Wunderfähigkeit hat, dass Jesus wirklich stirbt und aufersteht und im körperlichen Sinne und dass er auch diese Auferstehung hat, die für uns dient, ja, die uns dazu befähigt. Und ich würde gerne mal mit euch so ein bisschen eintauchen, wie plausibel die Auferstehung tatsächlich ist. Und zwar von verschiedenen Seiten. Ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt. Und wir haben einmal das biblische Zeugnis, was für uns als Christen natürlich entscheidend ist. Aber es gibt auch so viele Zeugnisse aus der Geschichte, aus den Geschichtswissenschaften von Menschen, die überhaupt keine Christen sind, die diese Auferstehung bezeugen, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Und ein Text über die Auferstehung, der mich am meisten beeindruckt und der auch ein bisschen was von der heutigen Zeit schon irgendwie vorwegnimmt oder widerspiegelt, steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 15. Ich denke, die allermeisten, selbst die meisten Nichtchristen, kennen die Geschichten, also das biblische Zeugnis der Auferstehung, was da genau passiert ist. Aber im Korintherbrief gibt es ein wirklich tolles Zeugnis über die Auferstehung Christi. Kriegt ihr den Text da drauf, 1. Korinther 15? Das wäre super. Ich lese jetzt erstmal die Verse 1 bis 8. Das ist für mich ein tolles Zeugnis für die Plausibilität der Auferstehung. Ich lese Verse 1 bis 8, 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Wir haben hier gleich eine ganze Reihe an Zeugen, eine ganze Reihe an Quellen, die aufgelistet werden, die das bestätigen, dass Christus auferstanden ist. Als wahrhaftige Person, und das ist bei weitem nicht das einzige biblische Zeugnis dafür, aber wir lesen hier schon heraus, was Paulus hier an die Korinther schreibt, wir lesen schon daraus, dass es damals schon Zweifel gab, ist Jesus wirklich auferstanden, dass sie auch gezweifelt haben an dieser Wundergeschichte. Und ich habe hier in diesem Buch, das heißt die Tatsache der Auferstehung, da sind einige Dinge zusammengetragen, einige Zeugnisse, die tatsächlich echt sind, das sind einfach Artikel, die hier zusammengefasst wurden, aus der Welt, aus allen verschiedensten Epochen, hauptsächlich so aus der heutigen Zeit, was die Plausibilität der Auferstehung angeht. Es gibt also nicht nur das biblische Zeugnis, und ich meine, in der Bibel ist die Auferstehung natürlich hat eine zentrale Stellung inne. Es gibt auch Zeugnisse in der Geschichte. Und ich lese euch einfach mal ein paar Sachen vor. Ich habe sowas rausgesucht aus den verschiedensten Sparten, so von verschiedenen Professoren in verschiedenen Disziplinen der Geschichte, auch von Juristen. Und hört euch mal Folgendes an. Das ist von einem Fachmann für römische Geschichte. Professor Thomas Arnold, 14 Jahre lang Rektor von Rugby, Autor der dreibändigen Geschichte Roms und Lehrstuhlinhaber für neue Geschichte in Oxford, war mit dem Wert von Beweisen zur Bestimmung historischer Fakten wohl vertraut. Also ein Historiker, der nach Beweisen und Fakten vorgeht. Dieser große Gelehrte sagte, Ich bin seit vielen Jahren gewohnt, die Geschichte früherer Zeiten zu studieren und die Berichte derer zu untersuchen und zu bewerten, die darüber geschrieben haben. Und ich kenne keine Tatsache in der Geschichte, in der ganzen Menschheit, die bei einer fairen Untersuchung durch bessere und vollständigere Belege aller Art bewiesen wird, als das große Zeichen, das Gott uns gegeben hat, nämlich dass Christus starb und wieder von den Toten auferstand. Nach einer fairen Bewertung, ja, nach diesen Maßstäben, diesen historischen Maßstäben, nicht biblischen Maßstäben. Der nächste, oder die nächste, Brooke Foss Westcott, ein englischer Wissenschaftler, sagte: Wenn man alle Zeugnisse zusammennimmt, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass kein historisches Ereignis durch mehr oder verschiedenartigere Beweise gestützt wird als die Auferstehung Christi. Nichts anderes als die vorgefasste Meinung, sie müsse falsch sein, konnte die vermessene Idee hervorbringen, es gebe einen Mangel an Beweismaterial. Also es gibt überhaupt keinen Mangel an Beweismaterial. Nur weil jemand das unbedingt unterstützen möchte, kommt diese Meinung auf, dass die Auferstehung nicht wahr ist. Und wenn man die Anzahl an Belegen zusammennimmt aus der ganzen Geschichte, ist fast nichts so sehr mit Belegen und Zeugenaussagen eigentlich bewiesen wie die Auferstehung Christi. Professor für alte Geschichte der Western Michigan University schreibt hier: Wenn man alle Zeugnisse sorgfältig und fair abwägt, ist es nach den Gesetzen der historischen Forschung tatsächlich gerechtfertigt zu schließen, dass das Grab, in dem Jesu bestattet worden war, am Morgen des ersten Ostertages wirklich leer war. Nicht die Spur eines Beweises ist bisher in den literarischen Quellen, Inschriften oder in der Archäologie gefunden worden, die diese Feststellung widerlegen könnte. Und auch ein Jurist schreibt, ein Herr Greenleaf schreibt, also er untersuchte den Wert der historischen Zeugnisse für die Auferstehung Jesu Christi, um die Wahrheit zu ermitteln. Er wandte die Prinzipien an, die sein dreibändiges Werk über Beweisführung enthält, also aus der juristischen Disziplin. Seine Ergebnisse wurden in seinem Buch An Examination, also ich lese nicht den ganzen Titel vor, der ist ewig lang, ich lese euch lieber die Übersetzung von dem Titel vor, eine Untersuchung der Zeugnisse der vier Evangelisten nach den Beweisregeln, wie sie vor Gericht heute gehandhabt werden. Und danach kam er zu der Feststellung, nach den heutigen Maßstäben, wie man eine Beweislage vor Gericht führt, wäre die Auferstehung absolut nicht anzuzweifeln eigentlich nach juristischen Maßstäben. Und es sind nur einige von diesen Zeugnissen, die es darüber gibt, über die Auferstehung. Und das deckt sich mit unseren biblischen Belegen. Ja? Es gibt so viele Zeugenaussagen in der Bibel darüber, dass es tatsächlich eine physische Auferstehung Christi gegeben hat. Und dann gibt es unseren Glauben. Ich war mir nicht sicher, wie ich das nennen soll, diesen Punkt, aber ich habe es mal so genannt: Glaube als intelligente Basis, weil unser Glaube nicht naiv ist oder nicht dumm ist. Unser Glaube hat ein gutes Fundament. Ja, unser Glaube hat ein sehr glaubwürdiges Fundament. Es gibt da verschiedene Beispiele auch dafür. In diesem Buch steht auch ein Beispiel eines Hindus, der ist beeindruckt davon, dass ein Christ ihm erklärt, dass er an die Bibel glaubt, wegen der zahlreichen Belege, die einfach in der Bibel vorhanden sind, wegen dieser vielen historischen Belege. Und ich lese euch das vielleicht auch nochmal kurz vor, das ist besser, als wenn ich es nacherzähle. Der Hindu, der das Christentum nicht verstand, hielt es für unumstößlich, dass solch wesentliche Angelegenheiten religiöser Wahrheit nicht von den Zufällen der Geschichte abhängen durften. Wenn die Wahrheiten, die Jesus verkörperte und lehrte, wahr sind, dann sind sie immer und überall wahr. Und dieser Christ, der mit diesem Hindu in Kontakt kam, hat eben gesagt, dass sein Glaube auf den grundlegenden historischen Wahrheiten des Berichtes über Jesus beruht. Und ich habe das auch oft selber mitbekommen von Menschen aus anderen Kulturen, auch von vielen Menschen aus der muslimischen Welt, die sich vielleicht emotional oder mit dem Verständnis der Dreieinigkeit nicht zu Christus hinwenden konnten, weil sie das nicht verstanden haben, weil das denen nicht genug Beleg war. Ich habe von Menschen gehört, persönliche Zeugnisse, die kamen zum Glauben durch die Geschlechtsregister in der Bibel, wo wir immer so durchlesen und denken, oh, warum steht das eigentlich in der Bibel, was bringt mir das für meine stille Zeit? Gut, es ist schön, dass wir das da haben, so, ne? Aber ich kann eigentlich selber nichts so für mein Leben rauslesen, denken wir vielleicht oft. Bei diesen Menschen war das umgekehrt, die haben diese Geschlechtsregister gebraucht, um zum Glauben zu kommen, weil das hat für sie die Bibel glaubhaft gemacht, dass da solche Fakten drinstehen, die zusammenhängen, Dinge, die man historisch nachvollziehen kann. Und mir fiel, während ich mich damit beschäftigt habe, fiel mir ein Video ein, das habe ich vor einiger Zeit gesehen, ich habe es leider nicht wiedergefunden. Und ich habe so überlegt, ob ich das einfach mache, aber dann dachte ich, nee, Dafür bin ich noch nicht lang genug in der Gemeinde, das kann ich noch nicht bringen. Aber das war ein interessantes Video, das war so ein ziemlich herrschaftlicher Dom, oder also irgendeine richtig große, pompöse Kirche mit so einem richtigen Bischof oder was auch immer das war. Und ich weiß nicht, ob der sein Amt behalten hat hinterher, keine Ahnung, aber der ging jedenfalls nach vorne auf die Kanzel vor der versammelten Menge. Und ich nehme an, dass in der Gemeinde Zweifel laut geworden sind an der Auferstehung oder dass er davon mitbekommen hat, dass sie das nur symbolisch betrachten. Und dieser Mann ging auf die Kanzel und hat wortlos angefangen, sich zu rasieren. Aber nicht so symbolisch angedeutet mit so einem kleinen Elektrorasierer, sondern mit allem drum und dran. Der ging da mit Schaum, mit einem Rasierpinsel, mit Waschlappen und allem hin, hat alles eingesaut mit Barthaaren. Und, ne, bis er fertig war, hat er sich da rasiert. 10 Minuten bestimmt, alles auf dem Video drauf. Und dann hat er zu den Menschen gesprochen, nachdem er fertig war, und hat gesagt, ja, wisst ihr, ich habe mitbekommen, dass es Zweifel unter euch gibt an der Plausibilität der Auferstehung Jesu. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe heute mal nach vorne und rasiere mich. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, ach du meine Güte, was kommt denn jetzt? Und dann ging er runter von der Kanzel und meinte, so, jetzt geht ihr alle nach Hause. Die Predigt war damit auch tatsächlich vorbei. Ihr geht jetzt alle nach Hause und erzählt mal euren Familien, allen euren Bekannten, euren Freunden, was hier heute passiert ist. Und dann kommt ihr nächste Woche wieder und sagt mir mal, wer euch das geglaubt hat. Und dann reden wir mal drüber, wie das mit der Glaubwürdigkeit der Auferstehung ist. Und ich dachte mir so, ist ein komisches Beispiel, aber uns geht es ja oft so, dass wir das jemand erzählen und uns glaubt einfach keiner. Aber ich frage mich dann immer, wie sehr sieht man es auch in unserem Leben? Wie sehr sieht man es mit eigenen Augen? Man kann natürlich jetzt sagen, ja gut, die Rasur, das haben die natürlich alle mit eigenen Augen gesehen und man kann ja dann auch irgendwie, ist ja gerade erst passiert, man kann das ja sicherlich nachforschen, dass es tatsächlich passiert ist und die Leute dann überzeugen. Auferstehung ist schon so lange her, wie sollen wir das heute beweisen? Aber man kann es vielleicht in unserem Leben sehen. Ja, indem wir Zeugnis sind dafür, indem wir in der Auferstehung leben. Und ich komme später nochmal auf dieses Beispiel zurück, was das für uns bedeutet. Bedeutung der Auferstehung, ich meine, es ist eigentlich der zentrale Kern des Christentums. Ja? Also ohne die Auferstehung hätten wir eigentlich kein Christentum, wie es heute ist. Wir hätten immer noch die alte Religion, vielleicht aus dem Alten Testament, oder den alten Glauben aus dem Alten Testament. Ich möchte mal gerne bei der Bibelstelle bleiben, wo wir schon waren, 1. Korinther 15. Ich möchte die weiteren Verse gerne lesen, ab Vers 10, Verse 10 bis 20 aus 1. Korinther 15. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und das ist doch wahr. Also ich meine, das ist das Zentrale unseres Glaubens. Also ohne Auferstehung gäbe es keinen christlichen Glauben. Ja? Ohne Auferstehung wäre unser Glauben nichtig. Ich bin wieder hier ein Stück zurückgeworfen worden. Ne? Ja. Es gäbe unseren Glauben nicht ohne die Auferstehung. Das bezeugt uns dieser Bibelvers und viele andere auch. Wäre Christus nicht auferstanden, hätten wir nicht die Möglichkeit, ihm unser Leben anzuvertrauen und ein neues Leben zu beginnen. Und hätten wir nicht die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, den er uns vorgegangen ist. Und Christus ist zwar physisch gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren und zur Himmelsfahrt kommen wir ja noch in unserem Glaubensbekenntnis. Und natürlich passiert uns das nicht. Dennoch ist er diesen Weg vorgegangen, den wir auch gehen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hast du irgendwann dein altes Leben ans Kreuz gebracht. Dann hast du irgendwann gesagt, ich will mit meinem alten Leben brechen, ich sterbe. Ja, das ist unser symbolischer Tod, unsere symbolische Kreuzigung. Und wenn du dich bekehrt hast, dann gibt es einen Zeitpunkt in deinem Leben, und selbst wenn du diesen Zeitpunkt vielleicht nicht mehr genau kennst, es gibt einen Zeitpunkt, wo du dich für Christus entschieden hast und wo Christus dir ein neues Leben gegeben hat. Nicht ein physisch neues, aber ein neues Leben mit ihm. Und das muss irgendwie anders sein als das alte, wenn du wirklich Christ bist und Christ sein möchtest. Und wir werden auch eine Himmelfahrt haben, ja? Wahrscheinlich nicht direkt von hier in den Himmel, es sei denn, wir sind vielleicht bei der Entrückung dabei. Aber ansonsten werden wir diesen Weg in den Himmel auch gehen wie Christus, nur auf eine andere Art und Weise. Er stellt vielleicht seine Göttlichkeit dadurch heraus, dass er diese Wunder an sich gezeigt hat, dass er tatsächlich gestorben ist, wieder geboren wurde, in den Himmel aufgefahren ist, vor den Augen der Menschen. Und damit hat er eine besondere Stellung, aber er ist diesen Weg vorgegangen, den wir genauso gehen können. Auch wenn er für uns vielleicht mehr symbolisch ist, ja, und wir symbolisieren das durch unsere Taufe. Wir zeigen das alles durch unsere Taufe, unseren Tod, unseren Abschluss mit dem alten Leben und unseren Neubeginn, unsere Wiedergeburt. Und wir sind auf dem Weg in das ewige Leben sozusagen, auf dem Weg in die Himmelfahrt, das ist das, wo wir uns befinden. Und das ist es, was die Menschen an uns sehen sollten, was unser Zeugnis sein sollte für die Auferstehung. Galater 2, Vers 20 ist einer meiner Lieblingsverse. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich habe darüber schon mal hier gepredigt, als es um die Identität in Christus ging. Und das zeigt, dass wir eine Identität in Christus haben. Und ist euch das bewusst, dass Christus in euch lebt? Also wenn Christus in mir lebt, seitdem, dann muss mein Leben anders aussehen. Und das sollten andere Leute sehen. Und es bin nicht mehr ich, der lebe. Ja? Ich bin gestorben, ich bin wieder auferstanden. Und die Frage ist, würden andere Leute das über uns auch sagen, wenn sie uns erleben im Leben? Vielleicht, also meine Familie zum Beispiel ist nicht gläubig und ich versuche viele Gespräche mit denen zu führen und oft lande ich so bei der Barmherzigkeit Jesu und einfach bei der Glaubwürdigkeit der Bibel und warum das Christentum die richtige Religion sein muss und all das. Und das ist ja alles schön und gut und das ist auch alles richtig. Aber manchmal denke ich mir, es muss vor allem durch unseren Lebensstil zum Ausdruck kommen. Meine Familie müsste eigentlich von sich aus sagen, ja, der Kerl lebt nicht mehr. Und ich meine, sie kennen ja mein Leben vorher, sie kannten mein altes Leben. Sie müssten eigentlich selber erkennen, dass nicht mehr ich lebe, sondern dass Christus in mir lebt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Das kennt ihr auch, Johannes 14. Christus ist der einzige Weg und er hat diesen Weg für uns bereitet. Er ist diesen Weg vorgegangen und ohne ihn kommen wir nicht zum Vater. Dein Leben in der Auferstehung. Was heißt das für uns? Was heißt das für uns heute? Ich habe vorhin gesagt, ja, es muss praktisch anwendbar sein. Das ist dieses Zitat aus dem Buch, sagt Eduard Adam uns immer, muss alles praktisch anwendbar sein. Ich glaube, das ist sehr praktisch anwendbar in unserem Leben. Auch wenn wir das nicht tun, was Jesus getan hat, wir können diesen Weg nicht genau nachgehen, indem wir auch für die Sünden anderer Menschen sterben. Ja? Wir werden es auch nicht schaffen zu sterben und dann wieder aufzuerstehen in einem physischen Körper. Wir werden auch nicht direkt in den Himmel geholt werden. Aber in welcher Haltung leben wir? In welcher Phase der Auferstehung? Oder was ist die Auferstehung in unserem Leben? Und ich bin da vor allem zu einem Wort gekommen, und das ist Nachfolge. Und auch darüber reden wir ja oft als Christen. Auch mit vielen Nichtchristen rede ich darüber. So, was heißt es wirklich, Jesus nachzufolgen? Und es war für mich früher war das auch so ein abstrakter Begriff. Ne? Also da kamen viele Christen, haben gesagt, ja, Jesus lebt und man kann ihm nachfolgen. Und dann habe ich damals als Kind im Radio gehört, war irgendwie 20. Todestag von Elvis Presley und lief so ein Special drüber. Dann waren jede Menge Interviews von Leuten, die gesagt haben, ja, Elvis lebt. Und dann dachte ich, ja, auch wie Jesus ungefähr. Und ich meine, das ist ein abstrakter Begriff für Leute, die das nicht nachvollziehen können. Oder wenn wir die Nachfolge nicht leben, dann kann das viel heißen, Nachfolge. Und es gibt diese Bändchen, What Would Jesus Do? Und das, ich finde es auch super, sich das zu fragen und einen Lebensstil zu verfolgen, der Christus ähnlich ist. Und wir sollen auch ihm ähnlich leben, aber wir sollen ihm nicht alles nachmachen. Und Nachfolge bedeutet für mich vor allem, dass wir tatsächlich diesen Weg gehen, den Christus uns ermöglicht. Und dass Menschen das an uns sehen. Diesen Weg, diese Bahn, die Christus freigemacht hat. Das heißt, unser altes Leben, ich habe es eben schon gesagt, ist abgelegt. Wir haben ein neues Leben bekommen, was die Menschen sehen sollten. Und jetzt sind wir in dieser Phase quasi auf dem Weg zur Himmelfahrt. Ja, Jesus hatte diese Phase auch. Er ist nochmal aufgeweckt worden auf der Erde. zum Zeugnis wahrscheinlich auch für die Menschen, ja, dass alle Menschen dieses Wunder sehen, dass die Menschen nicht denken, oh, Jesus ist jetzt gestorben, schade, jetzt ist die Zeit vorbei, so mit ihm. Nein, sie haben gesehen, er ist wieder auferstanden, er ist tatsächlich der leibhaftige Sohn. Er kommt nochmal zu uns, um uns Zeugnis zu sein, um uns zu ermutigen. Und dann wird er vom Vater heimgeholt und ist tatsächlich Gottes Sohn, weil er in den Himmel geholt wird. Und wir sind genau in dieser Phase. Und die Frage ist, sieht man das, dass wir auf dieser Bahn sind zur Himmelfahrt? Also bitte nicht falsch verstehen, dass jetzt Leute an uns sehen sollen, dass wir direkt in den Tod laufen oder so möglichst direkt zum ewigen Leben. Aber mir ist das bewusst geworden beim Bibellesen, dass das bei Christus eigentlich so eine Bewegung ist. Es gab nicht die Auferstehung und die war dann abgeschlossen und dann kam das nächste Kapitel Himmelfahrt, sondern es war so eine Bewegung nach oben zum Vater hin und er hat keine Fehler gemacht, er ist nirgends irgendwie gestolpert. Und bei uns ist es so, wir sind wiedergeboren als wiedergeborene Christen, haben ein Leben, das jetzt anders aussieht, aber ich glaube, unsere Kurve geht nicht so zielstrebig darauf hin, wirklich beim Vater zu sein, so dass es andere sehen können. Unsere Kurve schlägt mal nach da aus und nach da und ich glaube, manchmal gehen wir rückwärts, gehen wieder so ein bisschen in unser altes Leben, haben nicht wirklich den Himmel und das ewige Leben vor Augen. Und wenn das andere Menschen an uns aber sehen können, dass wir wirklich diesen Weg verfolgen, dass wir auf dieser Bahn sind, dann glaube ich, ist es das größte Zeugnis, was man geben kann. Ich glaube, wir sollen das wahrnehmen. Oder vielmehr, ich bin mir sicher, wir sollen das wahrnehmen, steht auch in der Bibel, dass wir Zeugnis sein sollen und dieses Leben, was wir seit unserer Wiedergeburt in Christus haben, auch wirklich zeigen. Das hat einen Grund, warum wir nicht direkt nach unserer Bekehrung sterben und in den Himmel geholt werden. Das wäre für uns mit Sicherheit am schönsten. Ja, und ich meine, in dem Moment der Bekehrung sind wir errettet durch Christus. Gott könnte uns dann in den Himmel holen, er könnte uns einfach sterben lassen und dann wären wir bei ihm, weil wir bekehrt sind. Aber wer würde da mitkriegen, was wir für ein Zeugnis sind? Wer würde sehen, dass es wahrhaftig stimmt, dass Gott Leben verändert? Also wir haben diese Zeit eines neuen Lebens. Lasst uns das nutzen, lasst uns Zeugnis sein und lasst uns wirklich in der Identität Christi leben, dass andere Menschen das an uns sehen, dass andere Menschen sehen, wir sind in dieser Phase und wir haben eine reale Hoffnung. Nicht die sich irgendwann erfüllt, ja so am Ende, wenn ich sterbe, kriege ich irgendwann das ewige Leben, sondern wir sind sicher, wo wir hinfahren. Ja, wir sind direkt auf diesem Weg zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das wünsche ich mir, dass andere Menschen das an uns sehen. Lasst uns das Glaubensbekenntnis nochmal miteinander sprechen. Und ich wünsche mir, dass jeder das von Herzen sprechen kann, der das glaubt, der wirklich glaubt, dass Jesus körperlich auferstanden ist und dass er uns den Weg bereitet hat, das genauso zu tun, in dieser Bahn zu gehen. Lasst uns bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, bleibt vielleicht stehen, lasst mich nochmal beten zum Abschluss und danken für das, was Christus getan hat. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses Bekenntnis gemeinsam sprechen dürfen. Und es ist schon ein Gebet, Vater, es ist ein Gebet, was wir vor dich bringen. Ich danke dir für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen hier, der das von Herzen mitbeten konnte, der das wirklich glaubt und in seinem Leben erfährt. Vater, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist und dass du für uns auferstanden bist, dass du uns dadurch erlöst hast und dass wir dadurch genau diesen Weg auch gehen können, dass wir unser altes Leben ans Kreuz bringen dürfen, dass wir erlöst sind von dir und ein neues, besseres Leben bekommen, ein Leben in deiner Gemeinschaft schon hier auf Erden. Und danke, Vater, dass wir wissen dürfen, wo wir hingehen, was unser Ziel ist. Herr und Vater, lass uns wirklich in dieser Gemeinschaft stehen. Lass uns das mit unserem Leben zeigen, dass andere Menschen an uns sehen, dass wir diesen Weg gehen, dass wir dir nachfolgen, indem wir diese Auferstehung in unserem Leben erleben, an andere weitergeben als Zeugnis. Ja, und dass wir wirklich wissen, was uns erwartet, dass wir auf diesem Weg sind und fest auf diesem Weg gehen. Das wünsche ich mir für jeden hier, dass man das in unserem Leben sieht, dass wir selbst dazu ermutigt werden und dass wir stets auf diese Hoffnung schauen, Vater. Danke, dass du uns diese Hoffnung gegeben hast. Amen.